Sublimationstraining Numero Uno. Vom Kotzen und Fasten. Um die Auffindung und Sublimierung ihres ganz eigenen Wesenstriebs kümmern sie sich selbst. Nun wollen wir üben, die Triebe zu sublimieren, die wir alle teilen, damit sie die Systematik dahinter verstehen. Beginnen wir mit dem Trieb, der uns Berge von Schokolade verputzen lässt, mit dem Pilot, der unser Auto wie von Geisterhand in den McDrive lenkt und dafür sorgt, dass einige Deutsche so fett sind, dass sie ihre Passfotos mit Google Earth schießen müssen. Manche sind in puncto Essen regelrecht gestört. In ihnen herrscht Chaos, Krieg zwischen Trieb und Geist, sodass Team Mensch tief gespalten ist, der Trieb den Körper fressen lässt und der Geist dafür sorgt, dass er wieder alles erbricht. Der Umgang unserer Gesellschaft mit Essstörungen ist symptomatisch für seine begrenzte, zerstückelnde Herangehensweise. Das Skalpell des Denkens wird angesetzt und der Fachidiot, der es führt, schneidet sich den Teil heraus, über den er sein Studium abgelegt hat, und verdrängt alles Weitere. Dann gibt es Diskussionen. Ist diese Störung oder jene Krankheit eine des Geistes oder des Körpers? Eine Aufgabe für den Psychologen oder für den Mediziner? So werden wir dazu gedrängt, einseitige Perspektiven einzunehmen und uns gegenüber der anderen zu verschließen. Wie wäre der Gedanke, dass Störungen und Krankheiten gar nicht durch kranke Bereiche des Menschen entstehen? Denn dann müsste man ja wieder fragen, wo dieses Kranksein herkommt, sondern durch innere Konflikte, vielleicht sogar gesunder Bereiche, die sich gegenseitig zerfleischen, auf Kosten des Körpers, der als Schlachtfeld herhalten muss. Nehmen wir die Bulimie, die Fressbrechsucht. Das altgriechische Bulimia heißt übersetzt so viel wie Ochsenhunger. Werter Zuhörer, erinnern Sie sich, wie wir im ersten Teil des Hörbuches besprochen haben, dass die Kraft eines Menschen aus seinen Cojones stammt, seinen Geschlechtszellen bzw. Gameten, aus den tierischen Triebkräften, wie man sie beim Stier im Vollbesitz seiner Potenz findet. Wissen Sie, was ein Ochse ist? Ein kastrierter Stier, seiner mächtigsten Potenz beraubt. Castrare, entkräften, schwächen. Früher wurde Castrare auch mit Mönchen übersetzt, wodurch ein Bezug zum kastrierten Dasein des Mönches hergestellt wurde. Und was geschieht, wenn man kastriert wird? Der fickwillige Stier verstummt, da seine Gonaden, seine Keimdrüsen, in denen die Gameten heranwachsen, entfernt oder abgetötet wurden. Der größte Triebkanal wurde trockengelegt. Die wohl vorsintflutlichste und einschneidendste Maßnahme zur Kultivierung. Nicht durch Einsicht, sondern durch Absicht. Nicht durch Reflexion, sondern durch Operation. So wird der Kraftfluss geschwächt, die Eigenwilligkeit und Überheblichkeit gezähmt. Der wilde Stier wird zum Ochsen, der stumpf und stur seiner Arbeit nachgeht. Welch Segen für jede Gesellschaft, vom Vieh bis zum Angestellten. Geistliche, die Mönchen gleich kultiviert sein wollen, es aber nicht schaffen, ihren mächtigsten Triebkanal trocken zu halten und sich deswegen an ihren Schafen vergehen, sollten sich auf die gute alte Zeit besinnen und sich kastrieren lassen. Wer kalt sein will, muss auch kalt zu sich selbst sein. Apropos Mönchen, als Übersetzung des lateinischen castrare, ein anderes Verb dafür war München. So erwuchs der Name der kultiviertesten Stadt Deutschlands, München. Schauen Sie mal vorbei. Spießig und kastriert, aber kultiviert bis zur Halskrause, frei von Müll, Graffiti und Abschaum, wo auf jedem Baum ein Polizist sitzt, der Penner Anzug trägt und alles königlich märchenhaft zugeht. Doch zurück zum Unglück. Was geschieht dem Menschen, der irgendwie gehemmt, ja, metaphorisch betrachtet, kastriert ist? Sei es durch bestimmte Vorfälle, Erziehung oder Gedanken. Wenn er es nicht schafft, seine brodelnde Energie zu sublimieren, dann wird sie ihre Kraft irgendwo entfesseln. Denn die Kraft, sie will raus. Wo der Widerstand am schwächsten ist, wird sie durchbrechen. Beim Hirten, bei seinen Schafen, bei vielen anderen, am Esstisch. Wo kann der moderne Mensch seine aufgestaute Triebkraft leichter entladen als in der Überflussgesellschaft? Dort, wo der Damm dünn ist und der Überfluss allgegenwärtig, wo er bereits unser gesamtes Leben überschwemmt, welche Nische unserer Gesellschaft wurde vom Essen noch nicht erfüllt? Selbst beim Sport wird schon gefuttert. Energieriegel und Proteinshakes noch während des Schwitzens, bei der Arbeit schon längst. Energie und Genuss bis in die letzte Zelle. Nirgends lässt es sich leichter kompensieren als beim Schnabulieren. Man muss nur die Schleusen öffnen, der innere Druck entweicht und die Kalorien strömen herein. Fressen macht frei. Vor allem den, dessen innerer Stier gehemmt, ja, kastriert ist. Daher der Ochsenhunger. Stellen Sie sich vor, wie im Körper eines jungen Mädchens ein solch kastriertes Tier, solch ein Untier, ein solch stumpfer Ochse sein Unwesen treibt und sie dazu bewegt, enorme Mengen an Futter zu vertilgen, ja, hemmungslos zu fressen. Ist der Ochse besänftigt, satt und ausgelaugt, denn nach dem Akt sind bekanntlich alle Tiere schwach, dann meldet sich der Geist des körperlich misshandelten Mädchens. Dann ist dieser mentale Hauch stark genug, um Gehör zu finden. Er wird sich bewusst, wie schmutzig all das ist, was da in sie hineingestopft wurde, dass es zu viel ist und dass es wieder raus muss. Sonst wird ihr Bauch anschwellen und sie wird gesellschaftliche Konsequenzen befürchten, wenn sie die Saat des Übels nicht wieder auskotzt. Bulimie ist die Vergewaltigung des Menschen durch seinen Trieb, vergleichbar einer Vergewaltigung eines hilflosen Menschen durch einen getriebenen Menschen. Nur dass im Fall der Fressbrechsucht kein Täter habhaft zu werden ist, denn er wütet im Körper des Opfers, ist Teil von ihm. Die körperlichen und geistigen Wunden sind nicht minder schlimm. Stellen Sie sich vor, welch starke Kräfte, welch vernichtender Krieg in einem Menschen toben muss, wenn er derart widersprüchliches Verhalten an den Tag legt. Hin- und hergerissen zwischen Schüssel und Schüssel. Was dort in einem zerbrechen muss, wenn man zutiefst gespalten und sich nicht mehr als Herr im eigenen Haus sieht. Wenn man weiß, da ist noch ein Schatten in mir, der nicht will wie ich, der gegen mich kämpft, mich zerstören und meine Reputation vernichten will. Solche Menschen verlieren die Kontrolle. Nicht unbedingt im Leben, da bleibt die Ordnung oft erhalten. Alles geht weiter seinen Gang. Das Chaos findet dort statt, wo es niemand sehen kann. Im Inneren. Dann wird man für verrückt gehalten, für jemanden, der übertreibt. Schließlich sei doch alles in Ordnung. Das Studium, der Beruf laufe bestens, die Wohnung sei sauber, der Kühlschrank voll, die Familie beisammen. Man solle sich nicht so anstellen, aufhören rumzuheulen, was nicht gerade dazu beiträgt, das Problem zu lösen. Man verschließt sich, fühlt sich missverstanden, wendet sich ab und verkümmert innerlich noch mehr. Zusehends wird es schwerer, den äußeren Schein zu wahren, bis schlussendlich auch die äußere Hülle zerbricht und man des Lebens müde wird. Dann reihen sich die Mitmenschen um das Häufchen Elend. Wir haben ja nichts geahnt. Sie hatte doch alles. Sie war gesund. Erst letztens hat es der Arzt bescheinigt. Im Kopf war sie helle. Das Studium war ihr ein leichtes. Warum hat sie sich denn niemandem anvertraut? Leicht gesagt, wenn das Innere in Scherben liegt und niemand einem glauben will. Leicht gesagt in einer Gesellschaft, die verdrängt, dass es nicht den Menschen gibt, sondern nur das Teammensch. Und dass es darin verborgene Kräfte gibt, die einen Menschen von innen heraus zerfetzen können. Leicht gesagt, wenn eine Gesellschaft das Problem nur in Körper oder Geist sucht, aber dort keine Probleme finden kann, weil das Problem nicht in ihnen liegt, sondern zwischen ihnen. Vor allem im Reich der Kräfte und Triebe, die bisher gar nicht erforscht werden. Oder gibt es eine Wissenschaft der Kraft? Werter Zuhörer, sind in einem solchen Fall Trieb, Geist oder Körper krank? Nicht unbedingt. Vielleicht sind sie allesamt gesund, gut ausgebildet und stark. Vielleicht ist nur ihr Verhältnis zueinander krank, worunter sie alle leiden werden, obwohl sie in der Blüte ihres Lebens stehen, hochintelligent und reinen, starken Triebes sind. Krankheit ist nicht die Ursache, sondern die Folge. Wehe dem, der nur an den Symptomen herumdoktert. Essstörungen sind nur ein kleines Beispiel dafür. Vergleichbares kann auch mit allen anderen Trieben geschehen. Vom Jagen über das Sammeln, Erlegen, Zerlegen, Vernichten, Ficken, Enthalten, Kämpfen, Rennen, Verteidigen, Präsentieren, Streiten, Flüchten, Faulenzen und Fressen führt vieles zu Zwängen, Selbstzerstörung und Süchten. Die meisten dieser Menschen sind nicht krank, sondern innerlich zerstritten. So wie ich.